Und tatsächlich eines meiner Prüfungsfächer war Religion tatsächlich damals noch. Aber mein Lieblingsfach Mathematik. Man kann sich ja denken, deswegen wollte ich, glaube ich, das auch heute mal vorstellen. Und ich finde, mit Mathematik kann man so viel beschreiben. Ja, das sagt wahrscheinlich jeder Mathematiker. Ich bin, muss dazu sagen, kein Nerd. Ich kann jetzt nicht im Kopf rechnen, was gibt 356 mal 216. Das kriege ich nicht hin. Aber so manche Sachen kann ich dann im Kopf relativ fix rechnen. Und ich mag es auch, Sachen mathematisch auszudrücken und irgendwelche Formeln. Also wenn ich irgendwie eine Excel-Tabelle machen kann, wo ich ausrechnen kann, was auf der Arbeit so passiert, ich mag's. Und die Frage, die sich jeder stellt und wahrscheinlich auch einige von denen, die hochgegangen sind, schon, wofür braucht man das im Leben nochmal? Ich glaube, die hat sich jeder gestellt. Und ich glaube, da geht es jetzt nicht um Flächenberechnung, wenn ich irgendwo mein Bad fließen möchte, das kriegt jeder noch hin. Aber ab der 10. Klasse, Oberstufe und dann spätestens im Studium, da habe ich Sachen gelernt. Also ich weiß nicht, ob es jemand kennt. Kennt jemand Laplace-Transformation? Tatsächlich. Ich weiß nicht, warum ich das gelernt habe. Und ich habe, das war der Punkt in meinem Studium, wo ich nur noch auswendig gelernt habe und gesagt, das will ich auch gar nicht mehr verstehen. Aber es gibt so ein paar Dinge, neben den komischen Sachen, die man vielleicht als Elektroingenieur brauche ich manchmal noch Integrale, also so ganz so abwegig ist das nicht. Aber es gibt drei Dinge, die wir alle im Alltag auch immer wieder anwenden. Das erste ist Dreisatz. Wenn ich jetzt ausrechne, wie viel Verbrauch habe ich jetzt auf 100 Kilometer mit meinem Auto. Oder heute gibt's Waffeln bei uns und da machen wir dann natürlich ein Rezept. Da steht dann halt für 4 Personen. Wenn wir es dann für 2 oder 6 Personen machen, kann man dann entsprechend ausrechnen. Aha, ich brauche 3,75 Eier für mein Rezept. Das zweite ist Prozentrechnung. Prozentrechnung, jeder oder Zinsrechnung, jeder, der ein Haus finanziert oder eine Wohnung finanziert oder ein anderes Darlehen mal genommen hat, der kennt das. Oder wenn man spart, ETFs, Tagesgeld, Krypto. Wir alle kennen das mit Zinsen und Zinseszinsen, wie sich das verändert. Wir alle wissen, zurzeit gibt es halt nicht viel. Also im Prinzip braucht man das nicht zu können. Aber es ist wirklich so, dass man Zinsrechnung und Prozente ständig braucht. Vor allem beim dritten Thema, bei Statistik. Statistik, heute sind in Deutschland in einem Bundesland Wahlen. Das heißt, da kennt man das. Ja, die eine Partei hat so und so viel Prozent, die andere so und so viel. Und jetzt kommt der interessante Teil, man kann das ja verknüpfen. Wie viele unter 30 haben die eine oder die andere Partei gewählt? Wie viele Frauen unter 30 oder wie viele, die vorher eine andere Partei gewählt haben, haben jetzt diese Partei gewählt? Und so kann man dann eben auch Verknüpfungen machen. Und das finde ich sehr interessant. So gibt es ja dann auch zum Beispiel in der Statistik was, wie zum Beispiel jede dritte Ehe in Deutschland wird geschieden. Das ist ein bisschen klein, ich lese es extra vor. Jede dritte Ehe sind 33%, also ein Drittel, das ist jetzt der Wert. Und dann könnte ich natürlich einer anderen Wahrscheinlichkeit sagen, es erkranken im Laufe ihres Lebens im Schnitt 45% an Krebs. Und noch eine dritte statistische Zahl ist, 1% der Haushalte werden durch Sturmschäden beschädigt. Das ist übrigens ganz wichtig für Versicherungen. Also Versicherungen rechnen dann aus, wie hoch muss der Beitrag sein. Wenn der da unter seinen Windrädern wohnt, dann wird es wahrscheinlich hohen Sturm geben. Aber Hochwasser haben wir jetzt nicht so unbedingt auf 200 Metern Höhe. Hochwasser habe ich vielleicht unten im Rhein, auch nicht jetzt gerade. Aber so werden halt Versicherungsbeträge berechnet. Und jetzt kommt das Interessante. Ich könnte jetzt hingehen und mal ganz absurd fragen, so wie eben, wie wahrscheinlich ist es, dass jemand seine Ehe geschieden wird, er Krebs kriegt und sein Haus bei Sturm beschädigt wird. Und dann müsste man das einfach die Wahrscheinlichkeiten multiplizieren. Also 0,33 mal 0,45 mal 0,015 für die Sturmwahrscheinlichkeit oder 0,1. Dann komme ich auf 0,0015 oder 0,15%. Die gute Nachricht also, 99,85% wird das nicht passieren. Aber es passiert Leuten. Jetzt könnte man fragen, also jemand, dem das passiert ist, der hatte ja auch wirklich Pech. Dann könnte man fragen, das ist doch sehr unwahrscheinlich, dass das jemandem passiert. So, dann hole ich die Bibel und ziemlich am Anfang gibt es jemanden, dem genau das passiert ist, nämlich Hiob. Und um euch ein bisschen abzuholen, weil Hiob ist natürlich sehr lang und man kennt ja grob die Geschichte, aber Hiob war ein rechtschaffender Mann, er war wohlhabend, er hatte Familie, er hatte Besitz und Gesundheit. Also jemand, der sagen kann, mir geht's gut, er war gottesfürchtig. Und eigentlich hat er nichts zu klagen. Jetzt sind wir so ein bisschen bei dem, was wir eben auch im Interview hatten. Übrigens, eine kleine Seiteninformation. Im Hebräischen klingt das Wort für Hiob wie das Wort für Feind. Soll das also heißen, der Feind Gottes? So, also weiter geschieht es dann, dass im Himmel kommt es zu einem Gespräch zwischen Satan und Gott. Und es wird behauptet, ja, Moment mal, der Hiob, der ist ja nur deswegen so gläubig und so gottesfürchtig, weil der alles hat. Es ist ja einfach, wenn es einem gut geht und man nicht leiden muss, dass man dann sagt, ja, Gott ist zuständig dafür, dass es mir gut geht. Und ich danke jeden Morgen Gott und jeden Abend gehe ich gesund ins Bett mit meiner tollen Frau und habe einen schönen Hof und Kinder. Aber wenn der nun alles verliert, dann ist er nicht mehr gläubig. Und daraufhin sagt Gott, okay, probieren wir das mal. Und erlaubt dem Satan, Hiob alles zu nehmen. Und das passiert dann auch, das kennen wir. Hiob verliert Besitz, Kinder und Gesundheit. Ja, und dann beginnt er natürlich zu klagen. Und jetzt passiert eben das, und wir stellen uns das vor mit so einer Waage immer. Es gibt ja dieses Ausgleichen der Gerechtigkeit. Oder eben für die, die viel YouTube-Videos gucken, so wie ich dann manchmal auch, es gibt diese Instant-Justice-Video, also wo es dann halt, der kriegt sofort dann Gerechtigkeit. Also schnippelt einer ein und stürzt dann von seinem Roller und man denkt sich, ja, der hat's verdient. Und wir denken uns immer so, ich bete morgens und dass ein schöner Tag wird und dafür bekomme ich dann Ausgleich und es wird ein schöner Tag. Ich bin nett zu meiner Frau, dafür ist sie nett zu mir. Und alles, was passiert, wir denken immer, es gibt so eine ausgleichende Gerechtigkeit. Es stimmt immer alles, es ist immer alles im Leben in der Waage. Ich gebe was und nehme etwas, wie ein Konto. Also ich zahle was ein und bekomme Gnade zurück von Gott. Das denken wir immer. Nur jetzt hat das eben bei Hiob eben nicht funktioniert. Bei Hiob ist eben die Waage mal so richtig ins Ungleichgewicht geraten. Und an der Stelle merkt Hiob, Moment mal, meine Rechnung ist nicht mehr im Gleichgewicht. Irgendwas stimmt hier nicht, aber das darf nicht sein, weil ich bin mir keiner Schuld bewusst. Ich weiß, dass ich alles richtig getan habe. Und das ist ja, das ist so ein bisschen inspiriert durch mein Leben. Ich kenne das ja auch. Und das ist ja genau der Punkt, wo du eben gefragt hast, fragt man sich da nicht, wenn das passiert, was habe ich falsch getan? Nur Hiob weiß, dass er nichts falsch getan hat. Interessant übrigens an der Stelle ist, dass Hiob trotzdem an Gott festhält. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Er hätte sagen können, nö, das akzeptiere ich nicht. Wenn es mir so schlecht geht, kann es keinen gütigen Gott geben. All die Jahre habe ich falsch gelegen, das tut mir kein Gott an. Nein, Hiob hält fest. Aber er gibt sich damit nicht zufrieden. Und heute möchte ich drei wesentliche Kernpunkte aus der Geschichte Hiob betrachten. Das eine ist der Lösungsansatz der Freunde, denn seine Freunde, drei gute Freunde und einen, den er nicht so gut kennt, bieten ihm Lösungsansätze an und versuchen ihm, die Situation, in der er ist, zu erklären. Der zweite Punkt ist dann der Hiobs Lösungsansatz, wo er dann sagt, Moment mal, ich stimme euch nicht ganz zu. Und als drittes schauen wir uns dann doch mal die Lösung Gottes an. Zum Teil 1. Der Lösungsansatz der Freunde. Die Freunde versuchen auch, die Situation Hiobs mathematisch zu lösen. Sie erkennen durchaus, die Waage Hiobs ist nicht mehr im Gleichgewicht. Sie erklären es aber damit, dass sie sagen, also sehr mathematisch, wenn A dann B. Also wenn jemand gerecht ist, dann wird er gesegnet. Wenn jemand leidet, dann muss er gesündigt haben. Das ist total logisch. Sinngemäß sagen sie, also wenn dir, lieber Hiob, was Schlechtes widerfahren ist oder widerfährt, dann musst du irgendwo gesündigt haben. Du hast irgendwann irgendwas falsch gemacht und deswegen ist Gott jetzt böse auf dich. Und das ist Gottes Strafe, was du jetzt erlebst. Der erste Freund ist Eliphas. Er argumentiert so ein bisschen aus der persönlichen Erfahrung heraus. Und er sagt, Gott straft das Böse und belohnt das Gute. Dein Leiden ist eine Folge der Sünde, also hast du gesündigt. Das ist ganz einfach, das ist eine simple Lösung. Es kann nicht sein, dass die Waage im Ungleichgewicht ist, obwohl Hiob sich nicht zu Schulden hat kommen lassen. Im Prinzip, Gott erzieht durch Leid. Das ist die Botschaft, die dahinter steckt. Und die Lösung ist für ihn ganz einfach. Er sagt, Umkehr bringt Heilung und Wiederherstellung. In Hiob 4, Vers 7 bis 9 sagt er ganz klar, kannst du mir nur ein Beispiel nennen, wo ein gerechter Mensch schuldlos zugrunde ging? Im Gegenteil, immer wieder habe ich gesehen, wer Unrecht sät, wird Unglück ernten. Denn Gott fegt Übeltäter mit seinem Atem hinweg, mit zornigem Schnauben richtet er sie zugrunde. Oder später, Hiob 15, Vers 11, Hiob, Gott will dich trösten, ist dir das gar nichts wert? Durch uns redet er dich freundlich an. Also hier macht Eliphas ganz klar, die Rechnung geht nicht auf, weil du einen Fehler gemacht hast. Das ist total logisch. Also dieses wenn A, dann B. Wir wissen ja alle schon aus der Vorgeschichte, dass es so nicht ist und dass diese Lösung nicht ganz stimmen kann. Also irgendwas passt da nicht. Und dann kommt der zweite Freund und das ist Bildad. Bildad sagt, er stützt sich so ein bisschen auf Tradition, auf die Vorfahren und ja auch wieder auf allgemeine Gerechtigkeitsprinzipien. Und er sagt, die Weltordnung Gottes ist gerecht. Gott lässt die Gerechten nicht untergehen. Der Gottlose leidet und geht zugrunde. Auch wieder ein ähnlicher Ansatz wie zuvor. Und er sagt im Prinzip, wenn Hiob gerecht wäre, dann würde Gott ihn segnen. Also auch wieder die klare Logik. Ne? Wenn dein Leben aus der Balance geraten ist, hast du was falsch gemacht. Du musst einfach nur anfangen, wieder gut zu sein, wieder alles richtig zu machen und schon ist alles gelöst. So einfach stellt er sich das vor. Er sagt in Hiob 8, Vers 3 bis 6, meinst du, dass Gott Unrecht richtet oder der Allmächtige das Recht verkehrt? Haben deine Söhne vor ihm gesündigt, so hat er sie der Missetat preisgegeben. Wenn du aber dich zu Gott wendest und zu dem Allmächtigen um Gnade flehst, wenn du rein und fromm bist, so wird er deinetwegen aufwachen und wird wiederherstellen deine Wohnung, wie es dir zusteht. Also ganz interessant, er bringt jetzt hier noch die Söhne ins Spiel. Die Söhne müssen wohl auch gesündigt haben. Also wir machen das so ein bisschen weiter. Du hast gesündigt, lieber Hiob, aber deine Söhne auch, sonst wäre ihnen das alles nicht widerfahren. Das ist im Prinzip exakt das Gleiche, was der Eliphas gesagt hat, nur ein bisschen aus einer leicht anderen Perspektive. Aber sinngemäß sagt er, die Waage, die ist im Ungleichgewicht, du hast was falsch gemacht, das ist dein Problem, deine Rechnung geht nicht auf, also hast du den Fehler begangen. Ja, und dann kommt der dritte Freund, Zophar. Zophar ist Dogmatiker. Das heißt, der ist da relativ direkt und er ist eigentlich der Meinung, ja, Hiobs Leid, das ist total gerecht. Wahrscheinlich verdient er sogar noch mehr Strafe. Er sagt halt, ja, Gottes Wege mögen vielleicht unbegreiflich sein, aber sie sind immer gerecht. Das heißt, auch in Zophars Sicht ist Gottes Handeln immer gerecht. Das heißt, die Waage kann gar nicht im Ungleichgewicht sein. Das kann gar nicht möglich sein. Das heißt, auch er sagt, er soll umkehren, Hiob, und Einsicht zeigen. Er sagt in Hiob 11, Vers 10, holt er den Schuldigen vor sein Gericht, so gibt es niemand, der ihn daran hindert. Wir sehen schon, das passt nicht auf die Situation. Das passt nicht hierher. Das heißt, Hiob ist mit der Situation nicht zufrieden. Und zum Schluss redet der vierte Freund, das ist nicht so ein enger Freund, deswegen wartet er bis zum Schluss. Er sagt doch, ich wollte erst die Älteren und Erfahreneren reden lassen, bevor ich was sage. Und dann kommt nämlich er und sagt, Leiden ist nicht nur Strafe, sondern Erziehung und Prüfung. Zweiter Punkt ist, Gott ist gerecht. Die menschliche Erkenntnis ist begrenzt. Und Hiobs Anklagen gegen Gott sind anmaßend. So, und hier sind zwei Punkte, also ein Punkt, der ist gar nicht so schlecht. Elihu erkennt nämlich etwas, und zwar, Gott ist gerecht, die menschliche Erkenntnis ist begrenzt. Hier kommen wir jetzt endlich an den Punkt, wo Elihu schon etwas näher an der Wahrheit ist als die anderen Freunde Hiobs. Denn er sagt, unsere menschliche Erkenntnis ist begrenzt. Wir sehen nicht alles, wir sehen nicht, was dahinter steht. Er sagt aber auch was anderes. Hiobs Anklagen gegen Gott sind anmaßend. Ist das so? Darf man das nicht? Ist das ein generelles Verbot, dass ich sage, wenn es mir mal schlecht geht, egal warum, was die Ursache ist, darf ich Gott anklagen? Darf ich Frage stellen? Darf ich sagen, nein, so gefällt mir das nicht? Hiob 33, Vers 13, Elihu sagt, warum willst du mit ihm hadern, weil er auf Menschenworte nicht Antwort gibt? Also er sagt, lass es. Es ist schon richtig so, du kannst nicht alles sehen, aber klage Gott nicht an. Oder in Hiob 33, Vers 28 bis 30, Gott hat mich erlöst, dass ich nicht hinfahre zu den Toten, sondern mein Leben das Licht sieht. Siehe, das alles tut Gott zwei- oder dreimal mit einem jeden, dass er sein Leben zurückhole von den Toten und erleuchte ihn mit dem Licht der Lebendigen. Alle Freunde haben diesen Lösungsansatz, dass das, was passiert ist, nicht ohne Grund, nicht ohne guten Grund passiert ist. Hiob muss einen Fehler gemacht haben. Das ist die Erkenntnis. Es gibt Geschichten, in denen Gott so gehandelt hat, die kennen wir. Es gibt Geschichten in der Bibel, wo es auch eine Ursache hat. Aber das ist eben hier definitiv nicht der Fall. Hiob hat keinen Fehler begangen. Das heißt, dieser Lösungsansatz löst nicht die Gleichung. Der macht hier keine Gerechtigkeit oder kein Gleichgewicht. Das heißt, die Gleichung ist sauber, die Rechnung ist sauber, aber das Ergebnis stimmt einfach nicht. Irgendwas ist falsch. Warum? Weil sie Gott auf menschliche Mathematik reduziert. Und das merkt eben auch Hiob. Und jetzt sind wir schon beim zweiten Teil. Er kann nämlich mit den Lösungsansätzen der Freunde nichts anfangen. Ist natürlich auch so ein großes Selbstbewusstsein, weil wenn mir was Schlechtes passiert oder wenn irgendwie, ich meine, muss sich vorstellen, man steht vor Gericht und wird als Mörder angeklagt, wenn man nichts begangen hat, dann weiß man, dass man nichts begangen hat. Aber wer kennt das nicht, wurde mal geblitzt oder so und fährt, bin ich da lang gefahren? Echt, war ich zu schnell? Es gibt Situationen, in der man vielleicht an sich zweifelt und sagt, oder vielleicht habe ich ja doch was Falsches getan. Und das denkt Hiob nicht. Er weiß das. Er sagt, ich habe kein Ungerecht getan und doch leide ich. Das heißt, er versucht, die Gleichung von der anderen Seite zu lösen. Er sagt, wenn Gott gerecht ist und ich unschuldig bin, warum leide ich dann? Das ist ein interessanter Ansatz. Also er stellt die Frage von der Rückseite. Er sagt nicht, das Leid ist angemessen, deswegen liegt der Fehler bei mir, sondern er sagt, ich habe nichts getan, warum leide ich trotzdem? In Hiob 6, Vers 30 sagt er zu seinen Freunden direkt, ihr tut mir Unrecht, hört endlich auf damit, denn immer noch bin ich im Recht. Rede ich vermessen? Nie und nimmer. Ich kann doch Recht von Unrecht unterscheiden. Der ist sich seiner Sache ganz schön sicher, oder? Der weiß, wovon er spricht. Der weiß, dass er nichts falsch gemacht hat. Und deswegen akzeptiert er den Lösungsansatz der Freunde überhaupt nicht. In Hiob 10, Vers 7 sagt er direkt zu Gott, wo du doch weißt, dass ich nicht schuldig bin und niemand da ist, der aus deiner Hand erretten kann. Also er klagt Gott direkt an. In Hiob 27, Vers 5 bis 6 sagt er, verflucht will ich sein, wenn ich euch jemals Recht gebe. Bis zum letzten Atemzug bleibe ich dabei, ich bin unschuldig, ich bin im Recht und davon lasse ich nicht ab. Ich habe ein reines Gewissen. Also man merkt hier ganz klar, Hiob weiß, was er getan hat und er weiß auch, was er nicht getan hat. Ich meine, er gerät hier in eine Glaubenskrise, ganz klar, weil seine Rechnung des Lebens, die geht nicht mehr auf. Und das ist vor allem was ganz Besonderes. Das ist nämlich ehrlicher und tiefer Glaube. Der fragt und der ringt. Das ist nicht so oberflächlich, der einfach alles akzeptiert und stoisch mitmacht und einfach sagt, na, ich hoffe mal auf Belohnung dann am Ende, sondern der fragt auch und der klagt auch an. Er sagt dann noch weiter in 31, Vers 5 bis 6, war ich jemals verlogen und falsch? Habe ich andere betrogen? Gott soll mich wiegen auf seiner gerechten Waage und er wird feststellen, dass ich unschuldig bin. Er erkennt, dass die Rechnung nicht aufgeht. Er erkennt, hier stimmt was nicht mit meinem Leben. Und er weiß, dass er keinen Fehler gemacht hat. Er versteht also Gottes Rechnung nicht. Und er weigert sich trotz alledem, seinen Glauben jemals aufzugeben. Kommen wir zum dritten Teil. Das ist nämlich die Lösung Gottes. Und vielleicht ist schon aufgefallen, ich habe gesagt, der Lösungsansatz der Freunde und der Lösungsansatz Hiob. Aber jetzt kommt die wahre Lösung. Wie rechnet denn eigentlich Gott? Was kommt denn in seine Waagschalen? Und der Teil, das sind nur drei Kapitel, in denen Gott zu Hiob spricht, das ist keine Erklärung, das ist keine Rechtfertigung. Das ist kein, also pass mal auf, Hiob, ich muss dir das erklären. Es war so, Folgendes ist passiert. Nein, er stellt ihm, je nach Lesart, 60 bis 70 Fragen, eine nach der anderen. Und das donnert richtig rein. Also lest das mal, lest das vielleicht auch mal laut. Das ist super interessant, vor allem wenn man die Kapitel davor gelesen hat. Er fragt, hast du das Meer erschaffen? Warst du da, als ich das erschaffen habe? Siehst du alle Sterne? Siehst du alles, was ich getan habe. Er lenkt also den Blick quasi von sich selbst weg auf das Große, auf das Schöne, auf das Unbegreifliche, auf Sturm und Sterne, auf Tiere und Ozeane, auf den Atem des Lebens. Er betont, dass er als souveräner Schöpfer der Welt die Freiheit und das Recht hat, sie zu regieren, wie er es für richtig hält. Er muss dem Menschen keine Rechenschaft über sein Tun ablegen. Übrigens, das tut er auch nicht. Er sagt nicht, und jetzt erkläre ich dir, er sagt es nicht, er erklärt es nicht. Und ist ganz interessant, aus dem Management-Training kennt man das vielleicht auch, wie man mit Mitarbeitern umgeht. Also angenommen, ein Mitarbeiter kommt zu einem und sagt, ja Chef, ich hätte gerne eine Gehaltserhöhung, ja, Inflation und Mieten geht ja alles hoch und die Benzinpreise erst, darüber will ich gar nicht reden. Und dann sagt der Chef, ich kann dir keine Gehaltserhöhung geben. Und dann sagt er, das ist ja unfair und der andere hat und ich bin schon so lange dabei. Und im Management-Training lernt man eben auch, dass man dann nicht sagt, also pass mal auf, ich erkläre dir das mal, wir haben so viele Ausgaben letztes Jahr gehabt durch Geschäftsreisen, außerdem mein neuer Firmenwagen ist so teuer und das kann. Das macht ja keiner. Ein guter Manager stellt vielleicht nicht Fragen und sagt, wo warst du, als ich hier die Abteilung gegründet hat, aber er geht anders drauf ein. Er sagt, wie stellst du dir das vor oder wie können wir in Zukunft arbeiten? Das heißt, auch hier muss sich der Manager nicht rechtfertigen. Und ebenso muss sich auch Gott als Manager von uns Menschen, von uns allen nicht rechtfertigen. Das tut er auch nicht. Damit sagt Gott sinngemäß, Hiob, du suchst nach der Gleichung, aber du hast nur den Ausschnitt gesehen. Ich halte das ganze Universum in der Waage und ich verliere nichts aus dem Gleichgewicht. Für Gott gibt es gar nicht diese Waage. Für Gott gibt es überhaupt keine Waage, denn eine Waage ist eine menschliche Erfindung. Für Gott ist immer alles im Gleichgewicht, egal wie unfair uns was erscheinen mag, egal wie viel Gutes oder wie viel Schlechtes uns passieren mag. Gott rechnet nicht in Gleichgewicht. Und er sieht auch viel weiter über den Horizont. Vor allem sieht er auch die komplette Zeit. Das ist immer so schwierig. Er sieht ja auch die Zukunft. Er weiß ja noch, was noch kommt, was wir nicht wissen. Ich weiß nicht, was in meinem Leben noch passiert. Und Gott weiß es. Und deswegen rechnet er gar nicht so wie wir. Ich kann immer nur meine Ist-Situation bewerten und vielleicht das, was passiert ist, was gestern passiert ist, was vor einem Jahr oder vor 8 Jahren passiert ist. Aber ich sehe nicht, was in meinem Leben noch kommt. Sei es gut oder sei es schlecht. Was auch immer passiert, es wird wohl noch in der Zukunft kommen. Und ob es ein Gleichgewicht oder nicht ergibt, spielt überhaupt keine Rolle, weil in Gottes Leben oder in Gottes Plan ist immer alles im Gleichgewicht. Das heißt, Gott rechnet in einer völlig anderen Dimension. Was für uns ein Ungleichgewicht ist, das ist in Gottes Perspektive Teil einer viel größeren und für uns verborgenen Gleichung. Er benutzt überhaupt gar keine Waage, um unser Leben aufzuwiegen. Deswegen erklärt Gott Hiob auch nicht, warum er leiden musste, warum sein Leben ins Ungleichgewicht geraten ist, sondern er zeigt ihm, wer er ist. Er zeigt, du kennst nicht alle Variablen, du siehst nicht das ganze Gleichungssystem, du hast nicht genug Daten, um die Rechnung des Lebens zu lösen. Gott rechnet auch gar nicht mit Schuld und Verdienst, sondern in Beziehung und Vertrauen. Seine Waagschale ist nicht gefüllt mit unseren Taten, sondern mit Güte. Wenn ich heute Morgen bete, guter Vater, danke, dass ich heute predigen darf, segne nun diese Heimfahrt, dann heißt das nicht, dass Gott, nur weil ich gebetet habe, dafür sorgt, dass ich hier rechtzeitig ankomme und nicht vielleicht irgendwo unterwegs im Stau stehe. Es hat vielleicht einen völlig anderen Grund. Und ich stelle mir tatsächlich vor, manchmal ist es passiert, ich fahre viel geschäftlich, dass ich in einen Stau komme oder dass ich irgendwas verpasse. Und ich habe schon manchmal mir ausgerechnet und habe festgestellt, es ist wirklich mal passiert, dass ich irgendwann, ich weiß gar nicht warum, eine Verzögerung hatte, weil ich eine Ausfahrt nicht erwischt habe. Und dann bin ich umgedreht und habe gesagt, jetzt hast du eine Viertelstunde verloren. Und dann kam ich just in dem Moment zurück auf die richtige Autobahn und dann war da ein Stau. Und dann habe ich gesagt, ja super, jetzt auch noch ein Stau, ich habe ja richtig Pech heute. Und dann habe ich gesehen, da war ein Riesenunfall passiert. Und ich denke mir dann, vielleicht wäre ich ja in dem Unfall gewesen, wenn ich nicht die falsche Ausfahrt genommen hätte. Ich weiß das doch gar nicht. Und vielleicht durch das falsche Abfahren von der Autobahn hat Gott mir gerade das Leben gerettet. Das weiß ich nie. Also Gott stellt auch Hiobs Waage nicht durch Erklärung wieder her, sondern durch Begegnung. Er zeigt, Das Leben ist kein Rechenbeispiel, es ist eine Beziehung. Am Ende wiegt nicht, was wir verstehen, sondern wem wir vertrauen. Und verstehen ist sowieso so eine Sache. Ich bin ganz ehrlich, ich werde wahrscheinlich mein Leben nie verstehen. Wenn ich ein bisschen lustig bin, sage ich immer, wenn ich dann mal zum Heiligen Vater kommen darf, brauche ich so eine Viertelstunde für mich. Ihr müsst dann ein bisschen warten noch. Aber die Viertelstunde, die ist er mir schuldig. Ich will dann eine Erklärung. Und doch wissen wir alle, dann haben wir ja keine Fragen mehr. Wir wissen auch in der Geschichte von Hiob, dass er am Ende alles doppelt zurückbekommt. Er wird wiederhergestellt, er bekommt neuen Segen und erlebt ein langes und erfülltes Leben. Seine Frau kommt zurück und er hat wieder Kinder. Und zwar nicht, weil Gott irgendeine Schuld begleichen müsste oder weil er eingesehen hat, dass er einen Fehler gemacht hat, sondern weil Gottes Rechnung immer in Gnade endet. Gnade für Gottes Kinder, nicht in Bilanz. Ich komme schon zum Schluss. Das Buch Hiob zeigt uns, wie wir auf Leiden reagieren sollen oder reagieren können. Das heißt, der Gläubige erträgt sein Leiden nicht durch und sagt, ja, das ist schon so richtig, und fügt sich seinem Schicksal und wartet dann irgendwann auf Gnade. Auch er leugnet nicht die Schwere seiner Situation oder gibt sich irgendwie optimistisch und lächelt alles weg, sondern er ringt mit Gott. Und das war ja die Frage, wir dürfen das. Wir dürfen mit Gott ringen. Und das Buch Hiob lehrt uns an dieser Stelle vor allem, dass menschliches Leid oftmals auch ein Geheimnis ist und auch so bleibt. Leid ist nicht etwas, was programmiert ist, was irgendwie durch eine Waage kommt. So, Hiob hatte ja auch keine Ahnung von der Anfangsszene, und so können wir oftmals auch vieles, was uns passiert, nicht ergründen oder erklären. Das heißt, deswegen sollten wir uns vielleicht auch ein bisschen hüten, vorschnelle Ratschläge oder Tipps zu geben an Freunde. Also die Frage natürlich wird ja irgendwann kommen. Meine Kinder haben ja auch eine begrenzte Lebenserwartung. Wenn dann jemand sagt, hast du Kinder, sage ich dann nicht mehr. Mir hat mal ein Freund, hat mich mal gefragt, ein Arbeitskollege, ein guter Arbeitskollege, und dann, ich versuche das auf der Arbeit ein bisschen zurückzuhalten, und dann saßen wir beim Abendessen zusammen und er sagte so, ja, Kinder hast du? Und ich sagte, ja, zwei Schwerbehinderte, und dann habe ich ihm die Geschichte erzählt. Und dann hat er gesagt, oh, das berührt mich jetzt total, ich weiß gar nicht, wie ich damit umgehen soll. In dem Moment habe ich mir gedacht, ja, die Frage stelle ich mir aber jeden Tag. Ich bin der, der damit umgehen muss, du musst damit nicht umgehen. Es ist schwierig und ich weiß das auch, und wir reden sehr offen mit darüber. Also ich weiß auch, dass es wahrscheinlich für Außenstehende sehr schwierig ist. Aber vorschnell irgendeine Lösung zu geben, so wie Hiobs Freunde, ist auch nicht der richtige Weg. Der beste Weg ist wahrscheinlich einfach da sein, Fragen stellen, und es hilft viel mehr als Tipps geben. Also ich würde an deiner Stelle ja Folgendes machen. Bet noch dreimal mehr und dann wird alles wieder gut. Die Freunde von Hiob haben ja auch nicht völlig Blödsinn geredet. Sie sagen durchaus wahre Dinge, durchaus einige Dinge über Gott, über die Gerechtigkeit, das stimmt schon. Sie sagen, lagen einfach nur mit der Gesamteinschätzung der Situation daneben. Einfach deswegen, weil der Mensch nicht in der Lage ist, Gott zu verstehen komplett und mit Gott auf Augenhöhe zu diskutieren. Aber darüber brauchen wir auch gar nicht zu verzweifeln, sondern wir dürfen auf den Frieden und auf diese Souveränität Gottes hoffen. Steht ja auch in, na, willst du noch? Jetzt ist die Batterie leer. Könnt ihr weiterschalten auf den Teil mit Jakobus? Steht nämlich in Jakobus 5, Vers 11, steht, siehe, wir preisen selig, die erduldet haben. Von der Geduld Hiobs habt ihr gehört und habt gesehen, zu welchem Ende es der Herr geführt hat. Denn der Herr ist barmherzig und ein Erbarmer. Das heißt, wenn dein Leben aus der Balance gerät, wenn deine Gleichung nicht aufgeht, dann heißt das nicht, dass Gott dich verlassen hat. Vielleicht benutzt er nur eine andere Formel. Merkwürdig. Okay, dann lese ich es vor, steht ja auch hier. Das heißt, die Mathematik Gottes, die kennt Variablen, die wir gar nicht sehen können. Sie kennt nämlich Ewigkeit, Gnade, Wachstum und Vertrauen. Wir können Gott auch gar nicht ausrechnen. Aber wir können ihm vertrauen, dass seine Rechnung am Ende aufgeht. Das heißt, ich kann an der Stelle Folgendes machen mit meinem Leben. Ich brauche gar nicht erst anzufangen mit der Waage, aber anstatt irgendwie zwei Waagschalen zu sehen, in denen irgendwie das Gute und das Schlechte drin ist, könnte ich auch einfach hingehen und alles in eine Waagschale sagen und alles, was hier drin ist, ist mein Leben, das gehört zu meinem Leben. Ich bewerte das nicht als gut, schlicht, falsch, richtig, links oder rechts, sondern das macht mich aus. Meine Gesundheit, meine Familie, mein Leben, vielleicht auch meine Krankheiten, meine Kinder, mein Job, alles, was ich erlebe, ist Bestandteil meines Lebens. Und die Frage, ob es gut oder schlecht oder in die eine oder die andere Waagschale kommt, spielt überhaupt keine Rolle. Und dazu passt dann natürlich ein Satz, den wir alle kennen aus der Offenbarung, 21, Vers 4. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Amen.